Ich möchte einen Text mit euch lesen, der steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Lukas 11, 1 bis 4. Und ihr kennt noch besser den Paralleltext sozusagen im Matthäus-Evangelium. Jesus hat immer wieder an verschiedenen Orten auch gelehrt und hat sich dann auch zwangsläufig mal wiederholt. Und hier haben wir wohl eine andere Begebenheit als bei Matthäus, aber das gleiche Anliegen. Lukas 11. Es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Amen. Ich sage gleich vorneweg, dass ich nicht das ganze Vaterunser in der langen oder in dieser etwas kürzeren Form jetzt auslegen möchte, aber einige Gedanken und einiges, was mich auch länger bewegt, mit euch teilen möchte von diesem Wort her. Ich habe mal eine Predigtreihe über das ganze Vaterunser gehalten. Die gibt es auf Kassette. Ich will die jetzt auch nochmal digitalisieren, falls jemand interessiert. Kann ich die auf eine MP3-CD packen. Die Gebetswoche der Evangelischen Allianz geht heute zu Ende. Und das ist zunächst mal eine liebgewordene Tradition von über 150 Jahren. Ich finde das immer mal wieder gut auch darauf hinzuweisen, die Evangelische Allianz ist 100 Jahre älter als die, sagen wir, offizielle Ökumene, also Weltkirchenrat, ACK und so weiter. Da haben schon 100 Jahre vorher, zu einer Zeit, wo hier in Marburg Baptisten noch ins Gefängnis gesteckt wurden und die Kinder zwangsgetauft wurden unter polizeilicher Aufsicht, haben sich in London Christen getroffen aus ganz verschiedenen Kirchen, um Brücken zu bauen, um zu sagen, wir sind eins in Christus, trotz allem, was uns vielleicht lehrmäßig oder organisatorisch trennt. Und das ist schon ein großes Geschenk. Und schon von Anfang an war ein ganz wichtiger Punkt, das gemeinsame Gebet über Kirchengrenzen hinweg. Und das ist ja, das kann ganz spannend sein, in mancher Hinsicht, weil da eben verschiedene Prägungen dann auch zusammenkommen und Stile und Theologien und Persönlichkeiten. Und manches ist dann ganz faszinierend, manches ist vielleicht eher erstmal einfach ein bisschen fremd, ein bisschen fern. Aber was für mich immer überwiegt, ist dieses verheißungsvolle Signal: hier sind Christen, die kommen zusammen und suchen ihren Gott. Und da ist es nicht so wichtig, ist der jetzt bei Ansgar oder in der Landeskirche oder sonst irgendwo, sondern wer ist dieser Gott, zu dem sie kommen? Ich habe dieses Jahr Vergnügen gehabt, mehrere Neujahrsempfänge zu besuchen. Ich war erst bei der SPD mit Thorsten Schäfer-Gümbel, wollte ich mir nicht entgehen lassen, dann wurde ich auch zur CDU eingeladen und gestern war noch der Neujahrsempfang von der Stadt. Jetzt bin ich auch froh, dass das rum ist. Also es ist ganz spannend. Ich habe mich mit der zweiten Vorsitzenden von der jüdischen Gemeinde unterhalten gestern. Das war sehr interessant und anderen Leuten ins Gespräch gekommen. Aber ich will nicht negativ über meine Gastgeber reden, aber der Sinn von so einem Empfang ist, man begegnet einander, man repräsentiert. Man tauscht vielleicht Visitenkärtchen aus, ich habe auch ein paar einstecken. Oh, was ist denn eine Ansgar-Kirche? Das gab immer gleich einen Gesprächsaufhänger. Sehen und gesehen werden. Das ist eigentlich, da gibt es dann eine Rede vom Oberbürgermeister, was alles gut war im letzten Jahr und so. Aber das Wesentliche ist eigentlich diese Begegnungsfläche und Kontaktfläche. Und das hat sich ja auch ihr Recht, sonst wäre ich ja auch nicht dahin gegangen. Als Christen begegnen wir uns zum Jahresbeginn nicht auf einem Empfang, auf dem wir uns, ich sage es mal spitz, gegenseitig beweisen, wie wichtig wir sind. Wir begegnen einander zum Gebet, bei dem wir uns gegenseitig daran erinnern, wie wichtig wir unserem Vater im Himmel sind. Das ja. Mich fasziniert das Thema Gebet immer wieder neu. Und da werde ich auch nie mit fertig sein. Ich hoffe, ihr auch nicht. Weil das Gebet etwas ist wie nichts anderes, was gleichzeitig uns demütigt und uns erhebt. Das Gebet demütigt uns und das Gebet erhebt uns. Es ist demütigend, weil der Beter ja sagt, es ist nicht in meiner Hand. Du, Herr, musst handeln. Ohne dich bin ich verloren. Ich spreche natürlich über Gebet, so wie wir es von der Bibel her verstehen, nicht als irgendeine Entspannungsübung, die so auf jeden Fall nicht schaden kann, sondern als, dass wir als Kinder zu unserem Vater laufen. Da zeigen wir unsere Abhängigkeit, da zeigen wir unsere eigene Unzulänglichkeit, sagen, Papa, es ist kaputt, du musst es wieder heil machen. Und es ist erhebend, weil der Beter gleichzeitig bekennt, ich kenne jemanden, der Abhilfe schafft. Mein Papa kann das. Und der macht es gerne für mich. Der Schöpfer des Universums ist mein Retter und mein Herr. Ich darf mit ihm reden, ich darf ihn Vater nennen, ich darf damit rechnen, dass er antwortet. Ich darf damit rechnen, dass mein Gebet den Arm Gottes bewegt. Lest die Bibel, ihr Lieben. Und mich hat das jetzt über den Jahreswechsel schon sehr bewegt, wie gehe ich weiter, wie gehen wir auch als Gemeinde weiter. Und auch im alten Jahr schon, wir haben uns darüber auch ausgetauscht mit den Ältesten und mit anderen war ich im Gespräch und es gibt viele Herausforderungen und die muss ich euch jetzt nicht alle aufzählen. Ich will nur die Bereiche nennen, also schaut in diese Welt. Da ist natürlich die Frage, was können wir als Christen für eine Antwort geben? Dann, was fordert uns heraus als Gemeinde, da wo es einfach menschelt unter uns oder da wo wir schneller als erwartet vielleicht an unsere Grenzen stoßen, sei es bei Mitarbeitern, sei es finanziell, sei es einfach kräftemäßig und wo sind auch schwierige Situationen bei Einzelnen, da ist jemand krank, da ist jemand in der Familie, ist Land unter, da ist gesundheitliches Problem, da sind geistliche Spannungen, die jemand kaum aushält, da haben wir eine Menge zu tragen und wir haben das auch im Ältestenkreis letztes Mal bewegt und haben für viele gebetet und wir sehen, da sind so viele, die wirklich schwere Lasten tragen, wo es auch nicht abzusehen ist, dass das morgen alles weg ist. Wie gehen wir damit um? Ich bin überzeugt und wir sind überzeugt, natürlich, wir müssen unsere Hausaufgaben, will ich das mal nennen, machen. Die Dinge, die wir tun können, müssen wir tun. Ja, wenn du da in irgendeinem Bereich Probleme hast, setzt du dich nicht irgendwo in die Ecke und sagst, irgendwas muss jetzt passieren, sondern du schaust natürlich, was ist jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten? Was können wir tun? Was können wir auch als Gemeinde noch besser tun, als wir es bisher tun? Da wollen wir drauf schauen. Wie können wir Menschen besser dienen? Wie können wir der Gnade und der Wahrheit, die in Jesus Christus geworden ist, mehr Raum geben bei uns. Wie kann das konkret aussehen? Und das soll uns weiter bewegen. Wir haben uns vorgestern mit ein paar Leuten getroffen und haben darüber nachgedacht, wie können wir Gottesdienste gestalten, die einladend sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht jetzt nicht jede Woche hier in den Gottesdienst kommen. Wir wollen über besondere Angebote nachdenken, einfach um Menschen abzuholen. Und ein paar Schritte weiter vorne, als wir das sonst machen. Das ist noch nicht fertig gedient, aber wir denken da weiter. Und wenn jemand da sich einbringen möchte, herzlich willkommen. Das ist kein exklusiver Kreis. Also, da gibt es Dinge, die können wir auch tun. Und die müssen wir auch tun. Aber, und dieses Aber ist wichtig, Frucht können wir nicht machen. Frucht ist ja so der biblische Begriff für das, was Altbundeskanzler hat gesagt, was hinten rauskommt, was wirklich Ewigkeitswert hat. Wir können organisierte Bedeutungslosigkeit erzeugen, das ist ohne Mühe machbar, aber wenn es wirklich etwas bringen soll im geistlichen Sinn, dann muss Gott handeln. Und Paulus bringt es mal auf den Punkt, im 1. Korintherbrief, da sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos, ein Kollege von ihm sozusagen, hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und irgendwann mache ich mal eine Studie, wie oft in der Bibel dieses Aber Gott vorkommt. Das ist eines meiner Lieblingsworte. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott, was den Menschen unmöglich war, das tat Gott, da ist dieses Aber Gott drin. Auf ihn sind wir angewiesen. Er ist unser Retter. Er ist unser Versorger. Er ist der Erlöser dieser kaputten Welt. Und sich fragt, wie soll denn das nochmal was werden? Er ist der Herr, dein Arzt. Er ist der Erbauer der Gemeinde. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Weisheit. Er ist unser Leben. Mir geht es nicht darum, hier einen Preis für eine ganz originelle Botschaft zu gewinnen, die ihr noch nie gehört habt. Aber mir geht es darum, mich und dann auch euch daran zu erinnern. Und wenn ich euch nicht erinnern muss, dann seid barmherzig mit mir, ich brauch's. Das, was zählt, das, was trägt, das, was Bestand hat, das, was geistlichen Wert hat, das kann nur aus Gottes Hand kommen. Nochmal, das ist demütigend für die unter uns, die gerne anpacken und die gerne Dinge bewegen und das gewohnt sind so. Aber das Erhebende ist gleich die andere Seite davon. Er freut sich riesig, wenn wir zu ihm kommen. Er will gerne geben, er wartet auf uns. Und es ist ein Geheimnis, was wir logisch auch nicht ganz ergründen können, dass er uns in seinem Wort immer wieder auffordert, dass wir ihn bitten sollen, damit er es tut. Kannst du sagen, naja, wenn ihm das so wichtig ist, kann er es gleich machen. Ne? Das wäre irgendwie ein bisschen einfacher zu haben. Ich sag mal, ich freue mich auch, wenn mein Sohn zu mir kommt und nicht einfach am Wandschrank sich bedient und da noch das Regal hochklettert und abstürzt, weil da eine Beziehung drin ist. Und Gott möchte, dass wir begreifen, dass wir abhängig von ihm sind. Und deshalb lässt er es nicht einfach regnen über uns, was er so geben will, sondern deshalb ruft er seine Kinder dazu auf, dass sie zu ihm kommen im Gebet. Und dann ist manchmal das, was da wächst an Beziehungen, wichtiger vielleicht als das, was er da zu geben hat. Er gibt uns den Auftrag, ihn zu suchen im Gebet. Und wenn wir dann nicht gleich und vielleicht auch nicht nach längerer Zeit erleben, dass die Dinge sich drehen. Ich weiß, es sind viele, die beten in bestimmten Dingen ihres Lebens schon lange. Und haben vielleicht das Gefühl, es tut sich eigentlich gar nichts. Oder es wird manchmal eher noch schlimmer. Da müssen wir nicht rumsuchen, da müssen wir nicht rumdoktern, da müssen wir nicht uns noch mehr anstrengen und jetzt richtig irgendwie, als muss doch an irgendwas liegen und dann wird darum mit der Lupe gearbeitet. Wir sollen weiter fröhlich und mit Zuversicht den Herrn suchen. Und auch dafür sind wir hier Gemeinschaft, weil dir irgendwann die Zuversicht vielleicht ausgeht. Und ich kenne Situationen, wo ich nicht mehr beten konnte. Nicht, weil ich aktiv Groll auf Gott hatte oder so, aber einfach, weil ich so leer war. Und dann gab es rechts und links Geschwister, die mich untergehakt haben. Also, wir wollen weiter den Herrn suchen und das hat was damit zu tun, in was wir für Zeit mit ihm haben, aber hat natürlich auch was mit Qualität, mit Qualität und mit Quantität zu tun. Wann kommen wir zu ihm? Wie viel Zeit nehmen wir uns? Ich möchte zum Anfang des neuen Jahres, das ist ja noch nicht so alt, uns herausfordern und mich eingeschlossen, zu einem großen Glauben, zu einer großen Erwartung. Glauben ist ja nichts anderes als dieses Sich-Hängen an Gott. Das ist nicht eine Kraft, die du entwickelst, mit der du dann Taten tust, sondern dass du Großes von Gott erwartest. Weil uns sein Wort sagt, dieses Jahr nochmal besonders, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich möchte uns herausfordern zu einer neuen Hingabe im Gebet. Und das ist eigentlich die logische Folge aus dem ersten. Und mir geht es wirklich nicht darum, noch ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, also, wenn du in einer christlichen Versammlung fragst, wer von euch betet denn genug? Also das ist der schnellste Weg, irgendwo ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, wenn die Leute halbwegs sensibel sind. Darum geht es mir gar nicht. Aber mir geht es einfach darum, Gott will große Dinge tun, aber er wartet darauf, dass wir Schritte gehen, und das wollen wir tun, aber er wartet eben, ich glaube, noch mehr darauf, dass wir auf die Knie gehen und die Dinge von ihm erbitten. Und das läuft schon ganz vieles in den Hauskreisen, in Gebetstreffen, im Privaten. Aber ich glaube, es kann noch weiter nach vorne gehen. Ganz praktisch ist da was gewachsen in mir, was ich auch mit den Ältesten schon im Dezember geteilt habe. Wir haben unsere Gebetstreffen am Mittwoch, wo ein stabiler, motivierter Kern kommt, der nicht allzu groß ist. Aber es ist natürlich auch eine Zeit, die nicht für den einen ist zu früh, für die anderen ist es zu spät, die auch nicht optimal ist. Da möchte ich aber gerne weiter dranbleiben. Weil es gute Zeiten sind, wo wir einfach das, was so anliegt, will ich mal sagen, vor Gott bringen. Da ist jemand krank und da ist der nächste Gottesdienst, für den wir beten. Und da ist sonst was los. Und das bringen wir vor Gott, einfach was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und das ist eine gute Zeit. Ich lade euch ein, da auch noch dazu zu kommen. Ein neuer Impuls, und was wirklich so in mir gewachsen ist, und ich glaube, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist, dass wir nochmal uns zusätzlich treffen und dass wir schwerpunktmäßig nicht beten für alles, was jetzt gerade kaputt ist. Das kann einen ja auch runterziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, man betet für alles, für alle möglichen Schwierigkeiten, und hinterher, es ist ja wirklich, das ist natürlich nicht die Haltung, in der wir das eigentlich tun könnten, aber ich erlebe das so manchmal. Und mir ist ein Anliegen, dass wir zusammenkommen und dafür beten, dass, wie Jesus uns das lehrt, und ich sage gleich noch ein paar Worte dazu, dass wir beten, dein Reich komme. Dass wir beten dafür, dass es vorangeht, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass wir beten, ja, dafür, dass Gott Erweckung schenkt. Wir können vieles ganz gut und manches könnte noch besser werden. Und wir haben viel gelernt, auch so im Leib Christi hier in Deutschland allgemein. Wolfram hat ein paar Dinge in die Richtung gesagt, auch am letzten Sonntag in Tabor, wer dabei war. Das ist alles gut, was wir da gelernt haben. Aber wir brauchen eigentlich eine ganz andere Dimension von seinem Wirken. Und danach möchte ich mich mit euch ausstrecken. Und ich bin auf eine Tradition gestoßen, die viele Erweckungsbewegungen in der Vergangenheit geprägt hat. Jonathan Edwards hat damit, glaube ich, angefangen in Amerika, die erste große Erweckung im 18. Jahrhundert, dass er die Christen zum Gebet zusammengerufen hat. Sie haben sich dann am ersten Montag im Monat getroffen, um gemeinsam zu beten. Manchmal war es dann auch der erste Dienstag oder so. Es hängt nicht an diesem Tag, aber das war ein Impuls für mich. Und das möchte ich gerne aufgreifen. Ich lade euch jetzt schon ein für den 2. Februar. Das ist also der erste Montag im Februar, 20 Uhr an dieser Stelle. Wollen wir Gott bestürmen? Und mir ist bewusst, will ich gleich dazu sagen, dass wir auch einen Hauskreis haben, der sich montags trifft. Aber das zieht sich inzwischen durch die ganze Woche. Insofern habe ich da im Moment keine Möglichkeit gesehen. Ich denke, da lässt sich eine kreative Lösung finden, oder vielleicht hat der Hauskreis ab und zu Lust, dann da dazu zu kommen. Oder wir wechseln dann mal den Tag oder so. Aber ich möchte mit euch da starten. Dass wir beten, mein Arbeitstitel intern ist Gebetsabend, dein Reich komme. Dass wir Großes von Gott erwarten. Ihm begegnen. Die Jünger kommen zu Jesus, als sie ihn beten sehen. Das ist ganz interessant, nicht nachdem sie lange darüber diskutiert haben, sondern sie haben gesehen, wie er das lebt, wie er betet. Und dann sagen sie, lehre uns beten. Was ein bisschen merkwürdig ist, das waren alles fromme Juden, die das eigentlich konnten. Sie haben das gelernt, ja. Aber sie haben gesehen, bei Jesus ist irgendwie noch was anders. Und sie haben gemerkt, bei Jesus bleiben wir in der Schule. Normalerweise ist ein Jünger, also ein Schüler eines Rabbis, seinem Rabbi ein paar Jahre gefolgt, dann hat er genug gelernt und hat er sich vielleicht selbstständig gemacht oder ist weit zu einem anderen Rabbi gegangen. Bei Jesus hören wir nicht auf, in die Schule zu gehen. Da haben wir nie ausgelernt. Und wo finden wir, möchte ich ergänzen, einen besseren Lehrer als bei Jesus und bei denen, die er gelehrt hat, bei den Aposteln? Und deshalb, das ist mein zweites Projekt sozusagen, will ich heute anfangen und dann aber die nächsten Wochen auch weitermachen, dass wir uns einige zentrale Gebete aus dem Neuen Testament anschauen und lehren lassen von Jesus und von seinen Jüngern zu beten, dass wir uns da neu herausfordern lassen. Wofür haben die denn gebetet? Wofür beten wir so gemeinhin? Vielleicht gibt es da ja Unterschiede, es wäre interessant zu sehen. Und dass wir das hören, nicht, ach ja, den Text habe ich lange keine Predigt drüber gehört, mal gucken, wie der es jetzt macht, sondern dass wir es, das sind ja bekannte Sachen, aber dass wir es hören mit dieser Haltung, Herr, lehre uns beten. Also, was lehrt uns Jesus? Was ist seine Antwort auf die Frage seiner Jünger? Ich möchte aus diesem Helmut Thielecker, ein deutscher Theologe, hat das Vaterunser mal das Gebet, das die Welt umspannt, genannt. Das finde ich ganz schön. Aus diesem Gebet möchte ich nur zwei Gedanken noch rausgreifen. Wie gesagt, es gibt eine Predigtreihe über das Vaterunser, die ich dann anzubieten habe. Das erste ist die Anrede, Vater. Da habe ich schon einiges drüber gesagt. Für uns ist es vielleicht so selbstverständlich geworden, und ich lade euch ein, dass wir neu staunen darüber, über diesen kostbaren Schatz, dass wir diesen Gott, der alles geschaffen hat, Vater nennen können. Und da geht es nicht darum, dass wir von unserer Vatererfahrung dann darauf schließen, wie Gott ist, sage ich gerne dazu. Das ist für manche problematisch. Man kann auch blockieren. Im Epheserbrief sagt Paulus mal, dass nach dem himmlischen Vater jede Vaterschaft im Himmel und auf Erde benannt ist. Das finde ich ein sehr hilfreiches Wort, Epheser 3,15. Also ich verstehe das so, ein bisschen philosophisch, Gott ist der Prototyp eines Vaters. Gott ist das Urbild des Vaters. So ist Vaterschaft. Und alles, was wir an Vaterschaft leben, was ich an Vaterschaft lebe, das ist immer nur der Versuch, das irgendwie nachzubauen. Unvollkommen. Aber soll sich daran orientieren. Ich will mich daran orientieren, in meinem Vater sein. Ja, wir können es nicht umdrehen und sagen, aha, wir machen eine empirische Erhebung, wie sind irdische Väter? Und dann wissen wir, daraus gewinnen wir die theologische Erkenntnis, wie Gott ist. Das geht gründlich schief. Also wir schauen auf Gott und da erfahren wir, wie ein Vater ist. In seiner Liebe und in seiner Autorität, in seiner Barmherzigkeit und seiner Konsequenz, in seiner Hingabe und seiner Zuverlässigkeit. Gott ist kein Vater, wo man später sagt, er war ja nie da. Gott ist Vater und wir seine Kinder. Das stellt Jesus über alle weitere Lehre zum Gebet. Und wenn wir das vergessen, dann kommen wir in irgendwelche mechanischen Gebetsvorstellungen, die immer wieder rumgeistern. Wenn ich nur die richtigen Knöpfe finde, die richtigen Zauberworte, wenn ich dieses Gebet 10 oder 30 oder 100 Tage bete oder wenn ich nur ausreichend hingegeben, geheiligt bin, dann funktioniert Gott. Nein, Gott funktioniert gar nicht. Jesus will uns nicht die neuesten Tricks und Kniffe beibringen, sondern er möchte uns mit dem Vater bekannt machen. Er möchte uns in diese Beziehung hineinführen. Und in einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung sind die Gaben, die Geschenke nicht alles. Es ist bei Kleinkindern manchmal herausfordernd, das dann sowas zu leben und dann auch zu erleben. Da freut man sich dann manchmal. Da ist doch manchmal die Fixierung auf das Geschenk sehr groß, aber das ist bei uns eben auch so. Aber das soll reifen. Wenn meine Gebetsmaschine nicht funktioniert, dann schmeiß ich die auf den Müll. Ja, wenn die nicht das tut, und so leben wir ja oft. Also ich hab das mal versucht, ich habe mal gebetet, hat nichts gebracht. Weg. Wenn mein Vater mir nicht das gibt, was ich mir wünsche, dann bin ich vielleicht erstmal sauer oder traurig oder verwirrt, aber das zerstört die Beziehung nicht. Und irgendwann verstehe ich vielleicht auch nicht, warum er Nein gesagt hat. Also, er lädt uns ein, ihn Vater zu nennen. Und das Zweite, vielleicht klingt das für euch wie ein gewisser Kontrast dazu, möchte diese Bitte hier rausgreifen, dein Reich komme. Dieser Vater ist nämlich auch König. Und es ist nicht so, dass wir nur irgendwelche versnobten Prinzen sind, sagen, mein Vater ist König und du kannst mir nichts, sondern er ist auch unser König, er ist auch unser Herr. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann sagen wir, es ist gut, dass du regierst. Und du sollst noch viel mehr regieren. Das reicht noch nicht. Hier bei mir, in meinem Leben reicht es noch nicht. Da sollst du noch mehr von deiner Königsherrschaft ausüben. Bei uns und auf der ganzen Welt. Du bist König und du sollst König sein. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann lenken wir auch den Blick unserer Gebete um. Weg von unserer kleinen Welt hin zur großen Welt Gottes. Und eben nicht, weil wir nicht zählen bei Gott, sondern weil wir auf ihn zählen können. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alle andere zufallen, sagt uns Jesus. Also hier heißt beten für mich in erster Linie, Gott hilft mir bei meinen Problemen. Das will er ja tun. Oder schaue ich über meine Probleme hinaus und sehe, Gott verwandelt diese Welt auf wunderbare Weise. Und er will dich und mich in unserem Tun, in unserem Beten daran beteiligen. Das ist ein Projekt. Manchmal sind wir, da denkst du vielleicht, ja, Welt erneuern, toll, ich freue mich, wenn ich die nächsten 24 Stunden überlebe. Aber da gilt eben diese Zusage aus Matthäus 6,33, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Und er will uns so für so viel Größeres einsetzen, als dass wir irgendwie unseren Alltag überleben. Nicht als Partner in seinen Welterneuerungsprogramm. Sein Rettungspaket, was nicht auf Pump ist. Das ist unser Horizont. Und da führt uns diese Bitte, dein Reich komme hin. Ich kann mit meinen kleinen, großen Sorgen zu Gott kommen, das bleibt natürlich. Aber sag mal so, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt, dann sind die Probleme an deinem Arbeitsplatz auch gelöst. Gottes Reich ist um so vieles größer. Ich habe eben schon das angedeutet, es gibt so eine Form der Fürbitte, und die dich runterziehen kann, weil du eigentlich da ständig deine Probleme meditierst. Vielleicht betest du sogar die ganze Zeit, ich danke dir, dass ich dir das bringen kann, und ich danke dir, dass ich dieses Problem und diesen Schuh, der mich drückt, bringen kann und diesen und jenen. Aber du kreist eigentlich ständig um das, was dich da drückt. Herr, das ist so schlimm und das ist so schwer. Wenn du betest, dein Reich komme, dann betest du, dein Reich komme auch in diese problematische Situation. Aber das geht dann eben weiter als mach das weg, das stört mich, sondern das fragt, wie kannst du dich denn in dieser Situation verherrlichen? Was willst du denn in dieser Situation an meinem Arbeitsplatz durch mich tun? Wie soll denn dein Licht durch mich jetzt in meine Familie hineinstrahlen oder in meine Nachbarschaft? Was hast du vor? Dich will ich in allem ehren. Du sollst die Herrschaft davon tragen. Ja, ich glaube, ihr merkt, dass da ein Unterschied ist in der Art, wie ich rangehe. Und auch in der Art, wie ich bete. Im Psalm 118 sagt der Beter, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Er sagt nicht einfach, ich will doch noch nicht sterben, ich bin doch noch so jung und was weiß ich. Sondern er sieht eine Berufung. Und er sieht ein Ziel für sein Leben, was größer ist als sein eigenes Leben. Nämlich die Werke des Herrn zu verkündigen. Das ist eigentlich dieses Gebet, dein Reich komme. Und ich wünsche uns diese Reich-Gottes-Perspektive, die weiterblickt. Wenn wir dann nicht genug Mitarbeiter haben im Kindergottesdienst, dann drückt uns das natürlich. Aber lass uns nicht da stehen bleiben. Oh, da sind die Leute weggegangen und da sind noch nicht genug neue wieder dazugekommen. Wie wird das nur werden? Sondern dass wir beten, Herr, du willst doch ja ein großes Werk unter den Kindern tun. Du willst doch, dass Kinder dich finden. Und wir haben gerade von zwei Leuten gehört, die in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend mit Jesus bekannt gemacht wurden und vielleicht gar nicht so ganz genau den Termin nennen können, der entscheidend war. Und das ist ein Beispiel dafür, wie kostbar das ist, wenn Menschen sich investieren. Ich bin total dankbar für den Einsatz, den hier Leute bringen mit unseren begrenzten Möglichkeiten. Und dann sehe ich, es geht immer wieder weiter und Gott versorgt. Aber das Ziel ist nicht, dass unsere Dienste laufen, sondern das Ziel ist, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Ich wurde gestern dann nochmal daran erinnert an diese Perspektive von Gottes Realität in einem Rundmail, was ich bekommen habe von Rick Warren aus Amerika, einer der geistlichen Leiter in den USA zurzeit, würde ich sagen. Also er hat mir ein E-Mail geschickt und 35.000 anderen Pastoren, die er da in seiner, die sich da angemeldet haben für diese Verteilerliste. Heute ist ja in Hessen Wahl, habt ihr hoffentlich gemerkt und wart schon oder geht nachher. Dienstag ist ein Ereignis von ungleich größerer Strahlkraft, nämlich die Amtseinführung von Barack Obama in den USA. Und Rick Warren wird dabei sein, und vielleicht habt ihr das gelesen, da gab es auch schon wieder Ärger, weil einigen das dann nicht gepasst hat, und wird ein Gebet sprechen bei dieser Amtseinführung. Zur Balance ist dann auch der neue schwule Bischof aus Neuengland da, auch da, damit sich dann alle ärgern oder so. Aber Rick Warren ist da präsent. Und in diesem Zusammenhang schreibt er dann an Pastoren, geht dieser Rundbrief, aber das betrifft eigentlich jeden, der sich im Reich Gottes investiert. Also er schreibt über diese Inauguration und den ganzen Rummel da und sagt dann, in Gottes Augen, in der Perspektive seiner ewigen Ziele, ist das, was ihr tut, als Diener Jesu in der Gemeinde, und das sind nicht nur die Pastoren, das, was ihr tut, wird viel länger, viel weiter reichen, viel länger Bestand haben, als das, was irgendein Politiker tun kann. Euer Dienst beeinflusst die Ewigkeit. Denkt darüber nach. Keine Nation bleibt ewig, aber Gottes Familie bleibt ewig. Denkt daran, Prominenz und, er sagt, Signifikanz, also Bedeutung, sind nicht dasselbe. Prominenz und Bedeutung sind nie dasselbe. Vielleicht wird bei deiner Amtseinführung nicht Rick Warren beten, vielleicht berichtet CNN nicht live davon. Aber wo du dich einsetzt im Reich Gottes, wo du betest, dein Reich komme, da hat das Ewigkeitswert. Ihr Lieben, Gott hat uns berufen, er hat dich berufen, mich berufen, unsere Geschwister in anderen Gemeinden, sein Reich auszubreiten. Er hat uns als Gemeinde mit einer klaren Absicht hierher gesetzt. Und wir haben so viele Zusagen, prophetische Zusagen, Ermutigungen erhalten, gerade in der letzten Zeit, dass Gott etwas vorhat, dass er etwas tun will. Dass wir nicht denken sollen, ach, wir sind so klein und was können wir schon ausrichten und das können andere viel besser und was weiß ich. Andere können vielleicht manches besser, aber sie können nicht unsere Berufung leben, das können nur wir. Und ich möchte ein Teil von dem sein, was Gott tun wird, und ich, und er, nicht ich, sondern er lädt dich ein, dich einzuklinken. Und dass wir miteinander beten, dein Reich komme. Amen.